Der Taiwancast. Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch.
Hallo und herzlich willkommen zum Taiwancast Nummer 14. Hier im schönen Berlin ist der Mariano und auf der anderen Seite des Globus ist...
Ja, hier ist der Klaus im eigentlich ebenso schönen Taipei, wo wir aber jetzt seit ungefähr einer Woche zum ersten Mal so richtig ernste Probleme mit dem Coronavirus haben. Und deswegen haben wir uns auch mit dieser Folge beeilt, haben uns nicht so viel Zeit gelassen und wollen über einige aktuelle Entwicklungen sprechen.
Genau, heute planen wir nämlich eine etwas kürzere Folge und wir hatten bei der letzten Folge, bei der Folge 13 im Vorgespräch schon geunkt, ob die Nummer 13 denn eine Zahl ist, wo die Taiwaner recht abergläubig sind. Sind sie nicht, wir in Deutschland schon, nur haben wir Folge 14.
Wir müssen sagen, die letzte Folge, wo das um Auslandsadoption aus Taiwan ging, die hatten wir aufgenommen am 12. Mai. An dem Tag war noch eine Fallzahl von lokalen Corona-Fällen, also nicht von denen, die eingereist sind, sondern die sich im Land angesteckt haben, vermeldet worden, von 16 im ganzen Land. Und das waren damals schon Nachrichten und es wurden auch Maßnahmen verschärft. Am 11., also noch einen Tag vorher, waren es 7 lokale Fälle gewesen. Und auch das war schon ein Thema, weil man halt zunächst nicht wusste, wie diese Infektionsketten zustande gekommen waren. Das war also in Ilan, in einer Spielhalle waren da 5 Fälle, glaube ich. Und plötzlich wusste man, wir haben also hier Fälle, die sich im Land ausbreiten und wissen nicht, ja, woher die kommen und was wir genau dagegen machen können, außer zu versuchen, das einzudämmen. Wie gesagt, am 12. waren es 16 Fälle, aber der große Gamechanger, das war der 15. Mai, Samstag. An dem Tag wurde nämlich vermeldet, dass wir 180 lokale Infektionen haben. Also ein großer Sprung auf einen neuen negativen Rekord hier in Taiwan.
Hat man denn mittlerweile die Quelle gefunden?
Man geht inzwischen davon aus, dass der Großteil der aktuellen Infektionsherde zurückgeht auf ein Quarantänehotel am Flughafen in Taoyuan, wo die Piloten und das Personal von China Airlines untergebracht waren. Zum einen haben einige der Piloten sich offenbar nicht so streng an die Bestimmung gehalten. Piloten und Flugpersonal genießen ja eine verkürzte Quarantäne. Die war im April sogar noch von 5 Tagen auf 3 Tage verkürzt worden. Alle anderen müssen ja 14 Tage normalerweise, die nach Taiwan kommen. Am Anschluss daran müssen diese Leute aber Self-Health-Management machen, also sich möglichst zurückhalten, nicht irgendwo hingehen, wo viele Leute sind. So, das haben einige von denen nicht getan. Dazu kam, dass in diesem Hotel, in einem anderen Flügel des Hotels, auch Touristen untergebracht waren. Da hat man sozusagen Erlebnisurlaub am Flughafen angeboten mit, sie können von dem Zimmer aus die Flugzeuge landen sehen. Und dann waren auch ganz normale Leute in dem Hotel. Und dann ist diese Trennung halt nicht so streng gewesen und schon hattest du wahrscheinlich nur einige wenige Fälle, die das aber dann wiederum rausgetragen haben. Einige von denen waren dann sozial sehr aktiv, haben sich mit vielen anderen Leuten getroffen. Einige von denen sind ins Rotlichtviertel gegangen und ja, so fast forward, 2 Wochen später ungefähr sind wir dann am 15. Mai und plötzlich springt also die Zahl der Fälle von unter 30 auf 180.
Ich glaube, ja, damit sollte auch der Letzte verstanden haben, dass Covid-19 sich extrem schnell und viel weiter verbreitet.
Ich glaube, man hat es wirklich unterschätzt. Vor allem hat man die englische Variante, die britische Variante unterschätzt. Denn die ist es, von der wir hier reden. Also, dass im Lauf des Jahres 2020 und Anfang 2021 gab es ja auch schon einige wenige Cluster, wo mal in einem Krankenhaus oder einmal auch mit einem Piloten Fälle außer Kontrolle gerieten. Die hat man schnell wieder eingedämmt, ohne dass es weitere Kreise gezogen hat, aber das ist mit dieser britischen Variante halt ganz anders. Und jetzt Stand heute, wir nehmen heute am 20. Mai auf, heute haben wir eine Fallzahl, lokale Fälle von 286. Also seit knapp einer Woche jetzt bewegt sich die Zahl der lokalen Fälle immer so zwischen 200 und 300. An einem Tag waren es auch mal 333 Fälle. Aber zumindest, wenn man nach den offiziell diagnostizierten Zahlen geht, sind wir also jetzt nicht in einer Phase des exponentiellen Wachstums, toi, 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 was dann wohl auch an den Maßnahmen liegen könnte, die hier getroffen wurden.
Eine Frage dazu, wenn du von den Zahlen sprichst, sprichst du von den aktiven Fällen oder von den neuen Fällen?
Ich spreche von den Neuinfektionen, von den neu festgestellten lokalen Übertragungen. Also dazu kommen jetzt auch noch jeden Tag einige Eingereiste, die in der Quarantäne aufgefallen sind. Die interessieren aber im Moment schon gar nicht mehr. Im Moment guckt man hier wirklich rein auf die lokalen Zahlen.
Okay, alles klar. Und wenn ich infiziert bin, komme ich dann ins Krankenhaus oder werde ich isoliert im Hotel?
Ja, das hat sich geändert jetzt, denn bisher war Taiwan ja in der Lage, jeder, der positiv getestet wird, egal ob du symptomfrei bist oder nur ganz leichte Symptome hast, kommt ins Krankenhaus, in die Isolierstation und da bleibst du so lange, bis du 2 oder 3 Mal beim PCR-Test unter einer bestimmten Viruslast getestet bist. Das heißt, dass auch Leute, die ja kaum Probleme hatten, wochenlang im Krankenhaus waren, bis sie da wieder raus konnten, weil sie dann ganz, ganz, ganz sicher nicht mehr infektiös waren. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt werden die Krankenhausstationen tatsächlich gebraucht für die schweren oder schwereren Fälle. Und die Regierung hatte zuerst gesagt, wer jetzt positiv getestet wird, aber keine großen Beschwerden hat, der sollte zu Hause bleiben, sich aber dann zu Hause bitteschön von den anderen Mitgliedern im Haushalt abgrenzen, eigenes Zimmer, eigenes Bad benutzen, Bad immer desinfizieren, wenn es schlimmer wird, dann das Krankenhaus anrufen. Natürlich die Familienangehörigen dann mit in Quarantäne, weil es logischerweise Kontaktpersonen sind. Das war so eine krasse Kehrtwende. Als ich das gehört habe, habe ich mir richtig Sorgen gemacht, was jetzt passieren soll. Einen Tag später hat man dann eine neue Strategie ausgegeben, hat gesagt, wir haben ja neben den Quarantänehotels, privatbetriebenen, für die Einreisenden, gibt es ja auch von der Regierung betriebene Quarantänezentren. Da wurden zum Beispiel eine Weile alle, die aus Großbritannien kamen, wurden direkt in diese Quarantänezentren geschickt oder die aus Indien kamen. Im Moment kann niemand mehr aus Indien kommen. Da hat man gesagt, diese nur leicht symptomatischen Infizierten, die kommen jetzt möglichst in diese Quarantänezentren. Das ist kein Krankenhaus. Es gibt allerdings auch Ärzte, die da sind, wenn Beschwerden auftreten. Und da können wir auch sicher gehen, dass die möglichst nicht noch weitere Leute anstecken. Und Stand heute wurde vermeldet, dass aktuell 500 Infizierte in diesen Quarantänezentren untergebracht sind.
Quasi eine Beobachtungsstation.
Ja, genau.
So, du lass uns mal Butter bei die Fische. Erzähl uns doch mal, wie so ein Lockdown oder ein Lockdown Light oder ein Mini-Lockdown bei euch in Taipei ist ja eines der Zentren des Ausbruchs, wie das so aussieht bei euch.
Was wir hier im Moment haben, das kann man wirklich als ein Lockdown Light bezeichnen, aus Sicht der deutschen Erfahrung, die man so gemacht hat. Aus Taiwans Sicht ist das natürlich jetzt ein ganz krasser Schritt. Die Seuchenbekämpfungsbehörde hier in Taiwan, die hatte schon Anfang des Jahres einen 4-Stufen-Plan vorgestellt. Stufe 1, es gibt keine großen Probleme, bitte alle allgemein vorsichtig sein. Stufe 2, es gibt lokale Übertragungen. Das war, was ich vorhin sagte, als wir den letzten Podcast aufgenommen hatten, der Stand. Da hieß es dann, ja, Veranstaltungen draußen maximal 500 Leute und drinnen maximal 100 Leute. Das ist also eigentlich noch relativ locker. Aber in dem Moment, wo wir mehr als 10 lokale Infektionen an einem Tag hatten und nicht ganz klar war, woher die kamen, ist am 15. Mai diese Stufe 3 in Kraft getreten. Die galt zunächst mal nur in Taipei und New Taipei City, weil da die meisten Fälle waren. Die gilt inzwischen im ganzen Land. Und da sind die Maßnahmen zunächst mal eine stärkere Maskenpflicht. Also es wird im Prinzip erwartet, dass du immer eine Maske trägst, wenn du außerhalb deiner eigenen vier Wände bist. Ob drinnen oder draußen, ist egal. Versammlungen sind beschränkt auf maximal 9 Leute in Innenräumen oder 4 Leute außen. Das gilt natürlich jetzt nicht für Familien, Büros, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber man soll sich halt nicht unnütz mit Leuten treffen. Und geschlossen hat man zunächst mal alles, was so unter das Etikett Amüsierbetriebe fällt, also die Rotlichtviertel und sämtliche Etablissements, die da sind, Bars, Clubs, dazu kommen auch Bibliotheken und Museen sind geschlossen. Und im Sportbereich, also Fitnessstudios, Schwimmbäder und so weiter, die sind alle dicht im Moment.
Wie sieht's mit Restaurants aus?
Das ist interessant. Im Unterschied zu dem, wenn wir uns erinnern, dem deutschen Lockdown-Light damals November, Dezember, sind im Moment sowohl der Einzelhandel als auch die Gastronomie in Taiwan nicht flächendeckend geschlossen. Die können im Prinzip aufbleiben.
Zum Reingehen drin essen oder eher zum Mitnehmen?
Man könnte. Es wird appelliert an die Restaurants, wenn möglich, umzustellen auf nur noch Takeout anbieten.
Also abholen oder liefern.
Und ganz viele halten sich auch daran. aber einige auch nicht. Müssen sie auch nicht. Es ist ja nicht die Verpflichtung. Aber es wird appelliert, zum einen an die Bürger, geht nicht mehr in Restaurants, sondern lasst euch das liefern, holt euch das ab, esst es zu Hause oder von mir aus auch auf einer Parkbank. Dann kann man wohl auch ausnahmsweise mal die Maske abnehmen, hoffe ich jedenfalls. Und an die Restaurants wird gesagt, denkt dran, es besteht ein Risiko. Es ist besser, wenn ihr keine Sitzplätze mehr anbietet. Aber einige tun es immer noch. Und dann wird erwartet, dass du natürlich die Kontakte registrierst, also die Kontaktdaten deiner Gäste aufnimmst. Und dass du im Restaurantinneren sowas wie diese Plastiktrennwände, diese Scheiben zwischen die Plätze stellst, dass Abstand gehalten wird und so weiter.
Desinfizierzeug, 1,50 Abstand, das Übliche.
Genau. Was nicht erwähnt wird, ist das Problem der Aerosole, also die Virusübertragung durch kleinste Partikel, die sich im Raum verteilen, wo auch keine Trennscheiben und ähnliches helfen. Aber wir sind ja auch im Moment erst in Stufe 3 und noch nicht in Stufe 4. Ich bin vorhin hier durch mein Viertel gelaufen, natürlich mit Maske. Und mein Eindruck ist, dass ungefähr ja 3 von 4 oder 4 von 5 Restaurants haben umgestellt auf nur noch Takeout, keine Sitzplätze mehr. Aber einige Restaurants und einige Cafés sind halt noch geöffnet. Da kann man dann sehen, einige von denen haben dann jeden zweiten Tisch irgendwie abgeklebt. Hier bitte nicht hinsetzen. Die meisten haben diese Plexiglasscheiben aufgestellt. Überall muss man sich registrieren, über QR-Codes oder Papierlisten, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aus deutscher Sicht ist es wahrscheinlich sehr merkwürdig zu sagen, man will jetzt gegen das Virus vorgehen, aber Restaurants bleiben offen. Aber natürlich musst du bedenken, dass Restaurants oder die Möglichkeit, auswärts zu essen oder sich das Essen auswärts kochen zu lassen, ist ja in Taiwan für ganz viele Leute im Alltag viel, viel, viel wichtiger als in Deutschland. Also es gibt ja Apartments, die haben gar keine Küche. Es gibt Leute, die haben gar keine Zeit, selbst zu kochen. Also dieses in Restaurants essen gehen oder sich das Essen aus Restaurants liefern lassen, ist ja viel, viel üblicher und auch viel preiswerter als in Deutschland.
Genau, man darf ja auch nicht vergessen, das Zuhause kochen ist meistens teurer als es liefern lassen. Und ich kann mich daran erinnern, wir hatten uns auch Suppe liefern lassen. Die gibt's dann in so einer Plastiktüte. Das kann man sich bei uns in Deutschland nicht vorstellen, aber in Taiwan ist das ganz normal.
Das gibt's auch, ja. Das wird jetzt natürlich auch immer noch gemacht. Und die Lieferdienste, die haben jetzt wahrscheinlich gerade einen großen Geschäftsboom. Und die Hersteller von Einweg, Plastik, Essensverpackungen und so weiter. Ist natürlich umwelttechnisch alles ziemlich suboptimal, aber das...
Genau, Corona versaut uns die Klimabilanz komplett.
Also ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass jetzt seit einigen Tagen auch in ganz Taiwan die Schulen auf Fernunterricht umgestellt haben. Und das auch die Universitäten betrifft.
Du hattest noch Großraumbüros oder Büros erwähnt. Erzähl uns was drüber.
Ja, das erinnert uns vielleicht ein bisschen an die Situation in Deutschland. Also die Firmen, die Arbeitgeber, die sind bisher auch verschont von starken Zwangsmaßnahmen. Also die Behörden appellieren an die Arbeitgeber, den Mitarbeitern Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen. Aber es gibt keine Verpflichtung. Und was man so hört, aus dem Bekanntenkreis oder auf Social Media sieht, herrscht halt in sehr, sehr vielen Firmen einfach diese etwas... ja, traditionelle, hierarchische Firmenmentalität, wo auch die Chefs den Mitarbeitern nicht unbedingt vertrauen und wo es dann heißt, wenn die nicht im Büro sitzen, wissen wir nicht, ob die wirklich arbeiten. In Klammern, wenn die im Büro sitzen, heißt es noch lange nicht, dass sie dann auch arbeiten, aber egal. Und es die Mehrzahl der Angestellten muss also offenbar jetzt nach wie vor in die Büros.
Ja, aber bei höheren Zahlen muss man das ändern, das geht nicht.
Das ist dann wieder eine Frage von Stufe 4, da werden wir dann ja gleich noch drüber reden. Generell muss man aber sagen, die Appelle, vernünftig zu sein und die Maßnahmen möglichst nicht nur so zu befolgen, wie sie auf dem Papier stehen, sondern auch darüber hinaus zu gehen, die scheinen zu fruchten. Also wenn du jetzt auf die Straße gehst, wenn du nicht gerade zur Rush Hour in die U-Bahn guckst, aber zum Beispiel abends in Ximending, in dieser Fußgängerzone, die ist jetzt jeden Abend total ausgestorben.
Es ist ja auch alles zu, oder?
Na, die Geschäfte nicht. Die Kaufhäuser, Geschäfte und Restaurants ja nicht.
Ach stimmt, ja, die Geschäfte sind ja noch offen.
Die Spielhallen sind zu, die sogar diese Greifermaschinen, Automaten-Dinger sind zu, weil die sind ja unbemannt, da kann ja keiner kontrollieren, dass jeder seine Daten hinterlässt.
Wir machen ja nochmal unser Angel-Special, da kommen wir nochmal zum Schrimps-Angeln. Ich nehme an, auch das ist zu.
Davon gehe ich jetzt auch aus. Das habe ich nicht recherchiert, aber ich gehe stark davon aus. Auch traditionelle Essensmärkte gibt es noch. Die sind ja auch outdoor, ist ja das Risiko auch geringer.
Du meinst die Night Market, wie man es bei uns kennt.
Night Market, bin ich jetzt noch nicht wieder gewesen. Ich halte mich ja auch an die Regeln, nicht unnütz rauszugehen. Aber das wäre eine interessante Frage. Müsste ich mal checken. Wenn sie noch offen sind, kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass sie sehr, sehr leer sind im Moment. Die meisten Leute, was man ja auch schon an Restaurantbesitzern sieht, wo ich eben gesagt habe, viele von denen verzichten halt auch freiwillig, natürlich auch aus Angst, dass gerade bei ihnen dann was passiert und ihr Restaurant dann irgendwie angeprangert wird, aber verzichten halt darauf, Sitzplätze anzubieten. Das Gleiche gilt halt auch für die meisten Leute. Die bleiben zu Hause. Sie gehen nicht einfach nur aus Jux und Dollerei vor die Tür. Also mein Eindruck ist wirklich, dass eine Mehrheit der Leute wirklich sich an diese Regeln hält und sogar darüber hinausgeht. Und da gibt es ein Stichwort, das habe ich gelernt. Das ist die Overcompliance, also die über das Nötige herausgehende Erfüllung. Und wenn man sich so an die Frühphase der Pandemie in Deutschland erinnert, gab das da nicht so Fälle, wo es hieß, bitte keine Großveranstaltung mit mehr als 500 Leuten. Und dann haben die versucht, irgendwie genau 499 Tickets zu verkaufen. Und viele Leute haben versucht, so jeden Spielraum auszureizen. Genau. War das nicht teilweise so?
Ja.
Und das ist halt hier weniger. Also natürlich gibt's hier auch Meldungen. Da waren irgendwelche Uni-Studenten, die haben am Tag, wo die Stufe 3 verkündet wurde, sind die noch alle in der Nacht mit dem Scooter an die Ostküste gefahren, weil sie jetzt nicht mehr in die Uni mussten und sich dann da sicherer gefühlt haben. Also natürlich wird den Leuten auch davon abgeraten, jetzt zwischen den Städten hin und her zu fahren. Es gab einige Fälle in den ersten Tagen, wo dann die Kinder aus Taipei zu den Eltern gefahren sind, weil sie sich hier Sorgen gemacht haben. Und natürlich sind wahrscheinlich auch auf dem Weg einige Infektionen jetzt im Land verbreitet worden. Aktuell ist aber der Schwerpunkt der Infektionszahlen noch immer ganz klar hier der Ballungsraum Taipei.
Nochmal dazu, weil du sagtest vorhin ja, dass man dann vielleicht das Restaurant an den Pranger stellt. Dazu muss man dem deutschen Zuhörer wahrscheinlich auch vermitteln, dass gerade in Taiwan die Medien, die TV-Medien ja aus einer Vielzahl von Revolverblättern besteht. Das ist ja unfassbar, was für ein Blitzlichtgewitter herrscht, wie viele Fernsehsender gleichzeitig über den kleinsten Furz berichten. Ja. Und ich glaube, wenn ein Restaurant, ein Nudelshop, das dort heißt, da gab es 2 Infizierte, der kann zumachen.
Ja, das Problem ist jetzt nicht so sehr die Privatsphäre, also die Identität der Infizierten, die wird normalerweise auch nicht öffentlich gemacht von den Behörden schon.
Das gar ist ja immer Patientennummer sowieso, ne? Die haben immer Nummer.
Genau, die sind alle durchnummeriert. Aber wenn natürlich Patientennummer 1027 2 Tage bevor er positiv getestet wurde in dem Restaurant XY war, dann wird natürlich öffentlich gemacht, alle, die an dem und dem Tag zwischen 12 und 15 Uhr in dem Restaurant XY, Adresse hier und hier waren, die sollen bitte vorsichtig sein. Und
zack, steht die Beute vor der Tür.
Ja, das war dann in der Frühphase noch so. Mittlerweile, jetzt die letzten Tage halt nicht mehr, weil jetzt halt die Zahl der Fälle ja doch überhand genommen hat, dass man jetzt wirklich nicht mehr jedem Einzelnen hinterher berichten und hinterher recherchieren kann. Als Medien natürlich. Wir hoffen natürlich, dass die Behörden, also die Contact Tracer, dass die schon noch dazu in der Lage sind. Und die werden bestimmt auch im Moment noch ganz froh sein, dass die Fälle sich jetzt halt, wie gesagt, zwischen 200 und 300 pro Tag bewegen. Denn sollten die explodieren, sollten wir hier von 1000 Fällen pro Tag reden. Ich sage immer in ganz Taiwan, 23 Millionen Einwohnern. Aber natürlich würden irgendwann auch dann das Äquivalent zu den Gesundheitsämtern in Deutschland, würden die auch an ihre Grenzen kommen und könnten auch nicht mehr jede einzelne Infektionskette nachverfolgen und sagen, du und du und du, ihr seid Kontaktpersonen, ihr müsst auch in Quarantäne. Und irgendwie die vergleichen, ist der jetzt an derselben Virusart infiziert wie der vorher, gibt es eine Verbindung und so weiter. Im Moment geht das noch und man muss hoffen, dass es so bleibt und die Zahlen dann tendenziell auch wieder runtergehen.
Gut, also die aktuelle Zahl aus Deutschland ist heute 12.289 neue Fälle. Ja, also da habt ihr noch Platz, bis ihr auf unserem Niveau seid. Ich wünsche euch es nicht. Das Problem ist, du hattest gerade erwähnt, noch Kontakttracer. Ich habe hier im Familienkreis einen Kontakttracer. Das ist eine Arbeit, die du nicht machen möchtest. Also nicht bei diesen hohen Fallzahlen. Wenn du 12 oder 14 Fälle am Tag hast, ist das schon eine Menge und wir haben 12.000.
Ja, also diese Illusion, die man in Deutschland ja lange hatte, zu sagen, die Gesundheitsämter können die Infektionsketten nachverfolgen, die ist natürlich irgendwann aus dem Fenster geflogen. Muss man sich keine Illusion. Da geht es nur noch darum, die Fallzahlen zu verwalten, denke ich.
Da geht es ja nur noch darum, die Fallzahlen zu verwalten. Es ist nicht mehr möglich, für einen Kontakttracer über 20 Personen am Tag zu ermitteln. Du ermittelst ja nicht nur Kontaktperson 1, sondern auch die 2. Du musst ja auch dann abwägen, wer ist dann 2, also wer ist der Kontakt zu einem Kontakt. Und du musst ja die letzten 7 Tage zurückverfolgen. Ich kenne Leute, die wissen nicht mal, wo sie vorgestern waren. Das ist ein richtiger Knochenjob, den möchte ich nicht machen.
Da hilft es dann natürlich, wenn zumindest lokale Läden und so weiter ein funktionierendes Registrierungssystem haben.
Genau. Das haben wir ja jetzt auch bei uns in Deutschland mit dem Registrierungs. Ob es funktioniert, kann ich nicht sagen, aber wir haben Registrierungsmöglichkeit mit der App jetzt.
Wir haben jetzt seit gestern eingeführt ein System, also oder nochmal kurz zurückgeblendet, die letzten Tage, als es dann hieß, alle müssen registrieren, gab es dann so einen Wildwuchs, ein Wirrwarr von allen möglichen Lösungen.
Ich wollte dich daraufhin sowieso ansprechen. Ich habe das nämlich in unserer Gruppe, wo man übrigens uns auch erreichen kann, in der Facebook-Gruppe, habe ich nämlich gelesen, der eine musste Google Sheet ausführen, der andere war, also wildes Zeug.
Alle Läden und Ladenketten haben sich was ausgedacht, natürlich schnell, mussten irgendwas anbieten. Das lief meistens darauf hinaus, dass am Eingang die klassische Papierliste lag, in der man sich einträgt. Ja, da ist dann halt auch dein Name und deine Telefonnummer irgendwie öffentlich einsehbar. Oder es gab einen QR-Code, wo man auf irgendwelchen Google-Doc-Formularlösungen landete, wo man dann Name, Telefonnummer, wie viele Personen sind sie, in welchem Laden sind sie gerade. Jeder Laden hat dann so eine Nummer und das dann übermittelt wird. Aber es ist halt so Stückwerk. Und gestern, am 19. Mai, hat dann die Digitalministerin Audrey Tang hier eine Lösung vorgestellt, die offenbar schon länger in der Entwicklung war, aber jetzt offiziell ausgerollt wurde. Und zwar, wenn du ein Laden bist oder ein Restaurant oder was auch immer, kannst du von der Seuchenkontrollbehörde, kannst dich registrieren und hast dann als Laden deinen persönlichen QR-Code und den kannst du draußen hinhängen und dieser QR-Code führt nicht auf irgendeine Internetseite, sondern der führt dazu, dass du eine SMS von deinem Telefon verschickst und zwar an die 1922, das ist eine offizielle Nummer von der Seuchenkontrollbehörde. Ich glaube, das ist auch die Nummer, die man anrufen kann, wenn man irgendwelche Fragen rund um Corona hat und dann schickst du von deinem Telefon eine SMS an diese Nummer. Und in der SMS steht nichts anderes drin als diese Codenummer dieses Ladens, in den du jetzt reingehst. Das heißt, die SMS hat natürlich ein Datum und eine Zeit, wann sie geschickt wurde. Man sieht deine Telefonnummer. Und das alles landet dann auch, so hat Audrey Tang mir gestern nochmal erklärt, landet nicht in irgendwelchen Regierungsdatenbanken, wo man dann meinetwegen noch jahrelang nachverfolgen kann, wo war denn Person XY vor 2 Jahren dann und dann, sondern diese SMSen bleiben angeblich bei den Providern liegen und werden da 28 Tage lang gespeichert. Und wenn dann die Behörden kommen und sagen, in dem Restaurant sowieso war letzten Mittwoch ein Infizierter, dann soll das so laufen, dass die sich an die Provider wenden und die Provider dann diese SMS durchforsten und an alle, die zum selben Zeitpunkt an diesem Ort waren, sich eingecheckt hatten, dann eine SMS schicken, in der es steht, Sie waren offenbar an einem Ort, wo ein Infizierter war. Bitte befolgen Sie folgende Maßnahmen. Hier finden Sie mehr Informationen. Das soll angeblich alles sein, wie das funktioniert.
Wer kontrolliert das dann? Das ist dann die Frage, ob der Provider mir die SMS schickt und mache ich dann was oder ignoriere ich das?
Das ist genau die Frage. Also das hat mich auch gewundert. Da lässt man also hier relativ viel Freiraum. Gerade wenn man davon ausgeht, dass alle diese Personen potenziell infiziert sein könnten. Denn wenn du jetzt die klassischen Listen hast, und dann sehen die Behörden die natürlich im Ernstfall und gehen die durch und sagen, okay, hier sind die und die und die Namen, die gehen wir jetzt mal alle der Reihe nach durch. Und die dann können die rausfinden, ob da was ist oder nicht. Wenn du dich wirklich darauf verlässt, dass derjenige sich dann meldet, ist das in gewisser Weise ein Vertrauensvorschuss, eine Lockerung, der Verzicht auf genaue Kontrolle. Man wird sehen, wie das läuft.
Also da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Bei uns hat es ja dann so weit funktioniert, dass die in Quarantäne mussten, also nicht alle, um Gottes Willen, sondern ein kleiner Promillsatz, sagen wir mal so, den hast du dann halt, obwohl er halt in Quarantäne geschickt wurde, abends dann im Baumarkt getroffen. Das wird's bei euch garantiert auch
nicht. Na, in dem Moment, wo du in Quarantäne bist, bist du natürlich in diesem bekannten System drin, wie auch bei der Einreisequarantäne, dass deine Handynummer, die 14 Tage lang geortet wird über die Funkzellenortung. Man merkt, wenn du dich von deinem angestammten Ort wegbewegst und so weiter.
Also da gibt es dann doch die Möglichkeit, nicht nur, dass, also der Provider schickt dem Infizierten eine SMS.
Der Provider schickt die SMS nicht an Infizierte, sondern an Leute,
die... Achso, nee, an die Kontaktperson.
Das sind ja nur Leute, die ungefähr zum selben Zeitpunkt ungefähr am selben Ort waren.
Also K2 in dem Fall.
Ja, wenn das die Terminologie in Deutschland ist, ja. Wir reden jetzt ja nicht von Familienmitgliedern, Kollegen, Leuten, mit denen die stundenlang zusammengesessen haben und so weiter.
Nein, das ist ja K1. K2 sind ja die, die, wie sagt man so schön, der Bekannte eines Bekannten an der Tankstelle.
Aber in das Quarantänesystem kommst du natürlich nur rein, wenn du einreist, wenn du positiv getestet bist oder wenn du eine Kontaktperson bist, wo man davon ausgehen kann, dass du wirklich ein großes Risiko hast.
K1, genau. Ja. Okay, sehr interessant.
So, und dieses ganze System, das wurde also verkündet, diese Stufe 3 für zunächst mal 2 Wochen und läuft jetzt bis zum 28. Mai. Das ist also dieser 2 Wochen Zeitraum, wo man ja auch sagt, aufgrund der Charakteristik des Virus, wie der sich verbreitet, wie lange es braucht, bis Symptome auftreten, wie lange man infektiös ist, ist das halt dieser entscheidende Zeitraum. Man geht davon aus, dass sich in diesen 2 Wochen jetzt halt entscheidet, ob sie es entweder geschafft haben, das unter Kontrolle zu bringen, dann müssten die Fallzahlen runtergehen, meinetwegen wieder unter 100, oder ob sie es nicht geschafft haben, dann würde man exponentielles Wachstum sehen und dann müsste man sich was anderes überlegen.
Kommen wir mal zu den Einreisebestimmungen. Kann denn jetzt noch überhaupt jemand anreisen? Du sagtest ja, aus Indien zum Beispiel geht gar nicht mehr.
Indien war schon vor einiger Zeit als besonderes Risikogebiet erklärt worden und aktuell gilt jetzt seit einigen Tagen und zunächst bis zum 18. Juni, dass ausländische Staatsbürger nur noch nach Taiwan einreisen dürfen, wenn sie hier eine Aufenthaltsgenehmigung haben oder ganz besondere Ausnahmefälle mit offizieller Genehmigung der Regierung oder der Botschaft vor Ort. Damit sind wir jetzt ungefähr wieder da, wo wir ja auch schon im Lauf des letzten Jahres mal waren, als Taiwan die Einreisehürden wirklich sehr hochgezogen hatte.
Was ist denn jetzt mit Studenten oder Leute, die ein Praktikum machen, also die Jüngeren zum Beispiel?
Ja, das ist jetzt schwierig. Wenn du natürlich jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten dein Auslandsstudium hier mühsam in die Wege geleitet hast oder wenn du vorhast, hier ein Praktikum zu machen oder wenn du meinetwegen in Deutschland mit einem Menschen aus Taiwan verheiratet bist und ihr wollt hierher kommen und die Familie besuchen, aber du selber hast keine Aufenthaltsgenehmigung. Also es gibt ja lauter solche Einzelfälle. Die haben jetzt alle Probleme, die müssen jetzt alle gucken, was sagt meine Uni, was sagen die zuständigen Behörden, was sagt meinetwegen das Bildungsministerium oder was sagt die Taipei-Vertretung in München oder in Hamburg oder in Berlin. Die müssen jetzt in dieser Situation alle versuchen, für ihren speziellen Fall die passenden Informationen zu finden, denn die Behörden hier in Taiwan haben im Moment, ist das nicht die Zeit, wo man sich um Einzelfälle kümmert. Im Moment muss man hier schnell möglichst umfassende Regelungen schaffen, weil einfach die Zeit tickt.
Klar, natürlich. Ihr seid ja jetzt auf Stufe 3. Was ist denn dann Stufe 4 bei euch?
Die Stufe 4, das ist dann das, was man wirklich einen Lockdown nennen könnte. Und das Kriterium dafür ist, dass es 14 Tage lang am Stück jeden Tag über 100 lokale Neuinfektionen gab. Ich gucke nochmal auf die Zahlen. Wir sind jetzt, Stand heute ist der 6. Tag, wo das der Fall ist. Oh, oh. Und dann gibt's noch die kleine Einschränkung in Klammern, dass über die Hälfte dieser Fälle einen unklaren Ursprung hat, der also nicht identifiziert werden kann. Da reden wir dann in einer Woche nochmal drüber und gucken dann, wie der Stand ist. Aber dass die Fallzahl über 100 bleibt, danach sieht's jedenfalls im Moment ja noch aus. Und dann würden wir also am 28. Mai könnte es dann passieren, dass dann Stufe 4 erklärt wird. Und Stufe 4 heißt, die Leute sollen drinbleiben und nur noch vor die Tür gehen, wenn es wirklich nötig ist. Also Essen kaufen oder zum Krankenhaus gehen oder arbeiten. Arbeiten, aber auch wenn es total essential ist. Und es gibt überhaupt keine öffentlichen Veranstaltungen und Zusammenkünfte mehr. Also dann hätte man alles das, was man sich so unter Lockdown vorstellt, hätte man dann auch hier eingeführt.
Ja, also da sehe ich das ein bisschen anders. Das ist immer noch nicht so richtig Lockdown. Wenn ich mir angucke, in Malaysia zum Beispiel bei der MCO, bei der Movement Control Order, da ist es dann so, die übrigens jetzt auch wieder gilt, ein Mitglied der Familie darf alle 2 Tage in ein Lebensmittelgeschäft und sich was holen.
Ja, gut, stimmt.
Da gibt es auch selten die Ausnahmeregelung, dass man mal großartig zu zweit dahin kann. Egal was ist, alles kann auch vom Lebensmittelladen gebracht werden.
Okay, es gibt da noch Abstufung.
Impfung. lass uns doch mal über Impfung reden. Wie sieht's denn bei euch mit Impfstoffen aus? Wer wird geimpft? Wie lange wird das dauern? Und so weiter und so fort. Und bist du geimpft?
Das Impfen hat hier ja ganz lange keine große Rolle gespielt. Zum einen ging das erst im März los überhaupt. Und dann, weil ja zu der Zeit noch alles easy peasy aussah und es keine Probleme gab, gab es sogar bei den Prioritätengruppen, und Priorgruppe 1 waren hier nicht irgendwie die Alten, sondern das medizinische Personal in den Krankenhäusern, wo ja auch die wenigen Covid-Fälle behandelt wurden, selbst da gab es keinen großen Ansturm. Also es gab dann ja im ganzen Land dann so mal 1.000 Spritzen wurden gegeben pro Tag, mal 2.000, das dümpelte so vor sich hin. Und Anfang Mai sah das noch so aus, dass die wenigen, die gerade mal 300.000 Impfdosen, die Taiwan da geliefert bekommen hatte zu dem Zeitpunkt, dass die gar nicht mal alle verbraucht werden könnten, bevor das Ablaufdatum erreicht ist. Und dass man die dann Ende dieses Monats vernichten oder wegkippen müsste, was natürlich sehr peinlich gewesen wäre und echte Verschwendung.
Was habt ihr denn für Impfstoff bei euch?
Bisher geliefert wurde AstraZeneca, teilweise direkt bestellt, teilweise über dieses COVAX-Programm. Wie gesagt, es wurden ab März waren 300.000 Dosen zur Verfügung und jetzt, gerade gestern, sind noch einmal 400.000 eingetroffen.
Bei 24 Millionen Einwohnern etwas mager.
Angeblich hat Taiwan schon vor Monaten gesagt, hat man sich über Bestellungen gesichert oder zusichern lassen, insgesamt 20 Millionen Impfstoffdosen. Also 2 Spritzen pro Person, kann man sagen, ungefähr ausreichend für die Hälfte der Bevölkerung. Darunter sind 5 Millionen Moderna-Dosen und der Rest AstraZeneca oder im Fall von COVAX wahrscheinlich AstraZeneca. Eine Bestellung von BioNTech hat nicht geklappt, das ist ein anderes Thema, müsste man nochmal gesondert in die Tiefe gehen. Und für den Rest hofft man auf einheimische Impfstoffe. Es gibt 2 Hersteller hier, die ihre eigenen Impfstoffe entwickeln, die eventuell schon im Sommer verfügbar sein könnten.
Das ist dann aber auch über eine Notfallzulassung, ne? Also so wie es bei uns ja auch ist. Da klinische Tests dauern ja Jahre normalerweise. Aber Sinopharm oder Sinovac oder so weiter oder das andere, CanSino, diese chinesischen nehmt ihr nicht?
Chinesische sind hier nicht erwünscht, nein. Also da ist einfach das Misstrauen zu groß.
Da bin ich noch sehr gespannt, weil man darf ja nach Hongkong nur einreisen, wenn man den chinesischen Wirkstoff hat.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Dann mag das so sein.
Mainland China ist es schon, Hongkong und Macau kommen demnächst auch auf die Liste. Das wird noch sehr interessant.
Also mal auf die Spitze getrieben, die Taiwaner würden das der Volksrepublik zutrauen, dass die hier 1 Million Fläschchen mit Salzwasser rüberschicken und sagen, hier ist euer Impfstoff, nur damit das hier möglichst in die Hose geht. Das ist die unausgesprochene Befürchtung dahinter. Ja. Dazu kommt natürlich auch, dass die chinesischen Impfstoffe ja nicht so ganz ermutigende Zahlen liefern, dass es da auch Zweifel gibt über die Wirksamkeit. Aber das Misstrauen ist eigentlich, dass man der chinesischen Regierung alles Schlechte zutraut und deswegen Impfstoffe das Letzte sind, was man von denen annehmen würde.
Ja.
So, also zurück Anfang Mai war die Situation so, dass es aussah, als ob diese Impfstoffe verfallen würden. Und da hat dann die Regierung erklärt, dass auch Selbstzahler sich für die Impfung qualifizieren. Also zunächst mal hatte man die Prioritätengruppen erweitert. Und dann hieß es auch Leute, die einen guten Grund haben, weil sie zum Beispiel, nicht weil sie irgendwie als Touristen gerne mal wieder verreisen würden, sondern weil sie aus geschäftlichen Gründen oder aus humanitären Gründen, wo auch Familienbesuche runterfallen und so weiter, ins Ausland reisen müssen, die können sich auch Impftermine sichern und die zahlen dann pro Impfdosis maximal 20 Euro umgerechnet. Und dann lief das halt einige Wochen lang, dass auch alle möglichen Menschen, die nicht auf diesen Prioritätenlisten standen, ja, sich auch Impftermine geholt haben und sich haben impfen lassen. Und einer davon war ich dann auch. Also das war ja Anfang Mai. Und da war der Andrang halt so gering, dass man wirklich über jeden froh war, der bereit war, sich diese Spritze geben zu lassen. Und so habe ich jetzt auch den ersten Schuss AstraZeneca bekommen. Und einen zweiten Termin hat man mir vorgemerkt für 8 Wochen später, also Anfang Juli. Mittlerweile, in den letzten 2 Wochen natürlich, dadurch, dass hier die lokalen Fallzahlen anstiegen und wir jetzt diese Lockdown-artigen Zustände haben, ist plötzlich auch das Interesse an Impfungen sehr, sehr, sehr in die Höhe geschossen. Und wo wir vorher von 2.000 Impfungen pro Tag geredet haben, sind das in den letzten Tagen ja, so 20.000 pro Tag gewesen, also hat sich schon mal verzehnfacht, was ja ganz gut ist. Es besteht auch nicht mehr die Gefahr, dass jetzt die Impfdosen verfallen. Man hat jetzt allerdings, weil es jetzt natürlich verstärkt darum geht, die Risikogruppen und die Frontline Medical Workers und so weiter zu schützen, hat man jetzt dieses Selbstzahlerprogramm wieder eingestellt. Also wer schon Termine hatte, der kann die auch weiter wahrnehmen, aber es werden jetzt keine neuen mehr vergeben.
Mir ist es nur in meiner YouTube-Bubble aufgefallen, weil ich da diversen Taiwan-YouTubern folge. Ob es jetzt der Alan aus Großbritannien ist oder die aus Kanada, der Prozzi, die lassen sich alle impfen, weil es halt ging. Und da wäre jetzt noch meine Frage gewesen, weil du sagtest, jetzt lassen sich auch mehr impfen. Gibt es denn, so wie bei uns in Deutschland, diese Impfverweiger im großen Maße? Oder war es, weil ihr in dieser Bubble wart, nicht nötig? Da muss man sich ja nicht impfen lassen, mir egal.
Das ist bisher halt noch nicht auffällig geworden, weil wir ja noch uns auf so niedrigem Niveau bewegen. Also selbst Stand heute ist erst gut 1% der Bevölkerung hat jetzt die erste Spritze erhalten. Also wir stehen eigentlich noch ganz, ganz am Anfang der Impfkampagne und wir brauchen, damit das, vorausgesetzt, die Impfstoffe sind da, brauchen wir halt nicht 2.000 und auch nicht 20.000, sondern 200.000 Impfungen pro Tag, damit das hier vorangeht. So, das ist also die Richtung, in die das laufen muss. Impfverweiger sind im Moment einfach noch nicht aufgefallen, weil halt so viele Leute noch gar nicht die Möglichkeit hatten, geimpft zu werden. Es gibt ja auch Fake News, die verbreitet werden. Also es über Line, über diesen beliebten Messenger-Dienst, da werden auch gerne alle möglichen Informationen windiger Herkunft verbreitet. Gerne auch mal unter den älteren Jahrgängen. Die scheinen also ja besonders anfällig für fragwürdige Informationen zu sein. Stichwort Medienkompetenz oder Selbstüberschätzung.
Steht ja im Internet, muss ja stimmen.
Und natürlich hat auch AstraZeneca durch diese Schlagzeilen, also hier Blutgerinnsel, seltene Fälle, gerade bei jüngeren Frauen und so weiter. Natürlich hatten die sich ja auch umgesprochen. Natürlich wurde hier auch wahrgenommen, dass zum Beispiel in Deutschland sehr negativ über AstraZeneca berichtet wurde. Und das war auch einer der Gründe dafür, dass gerade in der Anfangsphase hier keine große Begeisterung war, sich jetzt Termine geben zu lassen und impfen zu lassen. Ich vermute, dass jetzt dieser gestiegene Druck oder die Angst davor, jetzt ist das Virus hier, jetzt ist die Gefahr real geworden, diese Zweifel wahrscheinlich jetzt mehr und mehr überwiegen wird.
Zu mir, ich bin auch geimpft mit AstraZeneca. Erste Dosis habe ich bekommen vor anderthalb Wochen. Bei uns liegen die zwei Termine allerdings 12 Wochen voneinander entfernt, nicht 8 Wochen. Deswegen kriege ich meinen zweiten Schuss erst Mitte August. Kann also frühestens am 1. September wieder nach Taiwan reisen. Vielleicht habt ihr bis dahin wieder aufgemacht.
Das könnte jetzt auch passieren. Wenn es natürlich jetzt auch hier darum geht, möglichst schnell möglichst viele Erstimpfungen rauszuhauen, könnte auch hier folgerichtig irgendwann beschlossen werden, dass man das noch weiter verzögert.
Und wie kam ich zum Impfen? Nun, ich habe versucht, tagelang meine Hausärztin, ich lebe ja in Brandenburg, nicht in Berlin, also unser Grundstück ist in Berlin und Brandenburg. Ich sitze in Berlin, aber in Brandenburg bin ich sozusagen wohnhaft. Und Brandenburg steht oder stand bei der Impfverbreitung auf dem allerletzten Platz. Und dann hat irgendwann mal jemand aus dem Amt gesagt, naja, vielleicht sollten doch mal die Ärzte, die ja sowas normalerweise schon machen, impfen. Dann können die dann auch mal die Impfstoffe an die Bevölkerung verteilen. Und siehe da, man kam nicht mehr durch. Man konnte anrufen tagelang, es gab gar nichts. Und ich mache jeden Abend einen Spaziergang, um auf meine 10.000 Schritte zu kommen. Und bin dann einfach mal bei meiner Hausärztin vorbeigelaufen und habe gesagt, ich möchte mich gerne auf diese Liste setzen lassen, weil ich komme telefonisch nicht durch. Und normalerweise sitzt dort vorne eine junge Frau, relativ viel langweilt, weil nicht so viel los ist auf dem Dorf. Da sitzen dann zwei Leute und telefonieren die ganze Zeit. Und da hat sie gesagt, wollen Sie Astra? Bleiben Sie gleich hier. Und anderthalb Stunden später hatte ich meine erste Impfung. Es gibt Zufälle.
Hat sich da wirklich Astra als Abkürzung eingebürgert in Deutschland inzwischen?
Astra hat sich, genau, Astra oder AZ. Astra vielleicht auch wegen dem Opel.
Oder wegen dem Bier, macht ja auch Kopfschmerzen.
Oder wegen dem Bier, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also ich hatte schon 2 Tage lang schön Schüttelfrost und Kopfschmerzen war wirklich sehr stark. Bei anderen gab es gar nichts.
Ich hatte einen Tag erhöhte Temperatur und der zweite Tag danach war dann schon wieder im Großen und Ganzen okay.
Ja, aber wie hat mir eine Freundin gesagt, die Ärztin ist, da weißt du jedenfalls, du hast kein Placebo bekommen.
Ja, das stimmt. Das wusste ich dann auch, ja.
Lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir hier, wir wollten ja nur eine halbe Stunde machen, wir sind leicht drüber über der Zeit, lass uns doch mal ganz kurz noch über einen Also es kann ja, also ich kann es nicht in Worte fassen, ich weiß nicht, wie ihr es bei euch seht, aber eine Sache, die habe ich überhaupt nicht kommen sehen, nämlich hat die FDP in ihrem Wahlprogramm reingeschrieben, es gibt keine Ein-China-Politik mehr. Kannst du, und habt ihr das mitbekommen? Was sagt ihr dazu? Gibt es Freudenfeste?
Ja, ist natürlich auch ein Thema hier als in den Nachrichten gewesen, als Meldung, jetzt kein großes Schwerpunktthema. Ja, die FDP hatte einen Parteitag in Deutschland, wo sie ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschlossen haben. Und einige Parteimitglieder und Landesverbände hatten einen sogenannten Änderungsantrag gestellt, aus dem außenpolitischen Kapitel dieses Wahlprogramms den Begriff Ein-China-Politik zu streichen. Ich habe jetzt nicht vorliegen, wie der ursprüngliche Entwurf war, aber wahrscheinlich stand da dran, dass Deutschland sich im Rahmen seiner Ein-China-Politik für das und das in Asien einsetzen will, was in der Art. Und dieser Begriff sollte gestrichen werden und das ist dann passiert mit der Begründung, der Begriff Ein-China-Politik sei missverständlich. Außerdem verstehe die chinesische Führung darunter auch das Vorgehen gegen die Opposition in Hongkong und gegen nationale Minderheiten wie in Xinjiang und die Möglichkeit der militärischen Eroberung Taiwans. Und drin im Wahlprogramm ist dafür eine Passage, in der es um Taiwan geht und da drin heißt es, die FDP unterstütze die demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung in Taiwan als einen gelungenen Gegenentwurf zum autoritären Herrschaftssystem in der Volksrepublik China. Eine Vereinigung von China und Taiwan könne nur im friedlichen Konsens erfolgen. Die FDP verurteile militärische Drohgebärden der Volksrepublik China gegen Taiwan.
Da wird ein Botschafter in Berlin bestimmt eine schlaflose Nacht gehabt haben.
Ja, dem chinesischen Botschafter?
Natürlich.
Das mag sein.
Obwohl, vielleicht auch der Vertreter Taiwans in Deutschland.
Ja, der hat das erstmal auf Facebook geteilt. Das war ja absolut.
Ja, natürlich.
Aber so ganz überraschend ist das jetzt nicht mit der FDP. Also wenn wir uns erinnern, Nein. Es gab ja die Fälle mit dem Menschenrechtsausschuss, der zunächst mal nicht nach China reisen durfte, der dann vorhatte, nach Taiwan zu reisen, was nur wegen Corona nicht klappte. Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, die dann auch von China direkt kritisiert und angegriffen wurde, ist zum Beispiel eine FDP-Bundestagsabgeordnete. Also es hat sich da in den Reihen der Partei schon abgezeichnet, dass China da durch seine Schikanen auch ja Unwillen hervorgerufen hat. Ja, natürlich.
Und man darf, also zwei Sachen darf man nicht vergessen. Erstens ist die FDP derzeit Nummer 3 in Deutschland. Das ist ja auch schon was. Und zweitens haben wir dann immer noch die Friedrich-Naumann-Stiftung, die sich ja von Hongkong aus Richtung Taiwan bewegt. Das war aber auch schon mal ein Thema. Also es war abzusehen, dass da was passiert. Aber dass es dann so kommt, Respekt.
Ja, das kann man in einer unserer früheren Folgen nachhören. Ich werde den Link dazu in die Shownotes tun. Da hatte ich mit dem Vorsitzenden der Naumann-Stiftung ein Interview darüber gemacht, warum man sich entschieden hat, dann ein Büro in Hongkong zuzumachen, in Taiwan wieder aufzumachen.
Ja. Gut, dann haben wir es ja soweit geschafft. Ein bisschen über der Zeit heute. Wir wollten ja nur eine halbe Stunde, aber gut. Es ist halt so. Wir schaffen das nie.
Ist ein wichtiges Thema und umwälzende Entwicklung, zumindest aus Sicht Taiwans. Also unterm Strich, Taiwan ist jetzt nicht mehr, die Insel der Seligen ist nicht mehr das Lala-Land der Corona-Pandemie, sondern die gefährliche Realität dieses Virus hat jetzt leider auch uns hier in Taiwan erreicht und hat uns auf eine neue Stufe gebracht.
Ja, da haben wir nur noch Nordkorea, die sind ja Covid-frei, weißt du ja.
Absolut, auf jeden Fall.
Ja, dann wünsche ich euch, kann man sagen, gute Besserung? Nein, aber ich wünsche euch nicht, dass ein Hashtag Germany can help bei euch trendet. Ich hoffe, dass ihr es besser macht, auch wenn es nur ein bitte haltet euch dran der Regierung ist und keine Vorschrift, sollte man sich doch daran halten.
Ja, spätestens am 28. Mai, also ungefähr eine Woche, nachdem wir das hier aufnehmen, da werden wir mehr wissen, in welche Richtung der Zug weiterfährt.
Gut, und wenn es dann die Vierer gibt, dann werden wir auf jeden Fall nochmal ein Special machen.
Das würden wir dann auch machen. Also, viele Grüße nach Berlin, viele Grüße an die Hörerinnen und Hörer da draußen überall in der Welt. Macht's gut.
Bis dann, tschüss.